Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts in Beziehung mit dir und deinem Körper. Ich freue mich sehr, dass du wieder da bist und heute wird es besonders spannend, weil ich bin nicht alleine. In der letzten Folge haben wir ja darüber gesprochen, warum Entspannung so ein wichtiger Puzzleteil für intuitives Essen und Körperakzeptanz ist und wie sehr dein Nervensystem dabei mitredet, wenn du isst, dich im Spiegel ansiehst oder auch wenn du dich im Diätkarussell gefangen fühlst. Und heute gehen wir da noch einen Schritt tiefer rein, und zwar mit Unterstützung. Ich habe nämlich die Christina zu Gast. Sie arbeitet mit Hypnose und Online-Tiefenentspannungen. Vielleicht geht dir bei dem Wort Hypnose sofort irgendwas durch den Kopf. Willenlose Menschen, die komische Dinge tun oder einfach nur Skepsis. Und genau deswegen freue ich mich so, dass Christina heute da ist. Nämlich, um mit Mythen aufzuräumen, zu erklären und zu zeigen, wie Tiefenentspannung in einem sicheren Raum aussehen kann, ganz ohne Hokuspokus. Wenn du also oft angespannt bist, dir schwer tust, runterzufahren oder vielleicht neugierig auch auf Hypnose und Tiefenentspannungen bist, aber auch etwas Respekt davor hast, dann ist die Folge für dich. Also, mach es dir gemütlich, schnapp dir was zum Trinken, atme tief ein und dann legen wir los mit dem Gespräch. Herzlich willkommen zu meinem Podcast In Beziehung mit dir und deinem Körper. Mein Name ist Jacqueline und ich bin deine Gastgeberin. Ich bin Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision und kämpfte jahrelang mit einer Essstörung, die ich heute besiegt habe und die mich zu einem bewussteren Umgang mit mir und meinem Körper gebracht hat. In meinem Podcast nehme ich dich mit auf eine Reise zu mehr Selbstliebe und Körperakzeptanz. Ich öffne dir den Raum für tiefe Reflexion und du bekommst praktische Übungen an die Hand, wie du es schaffst, achtsamer und liebevoller mit dir und deinem Körper umzugehen. Und jetzt geht's los in eine neue Folge. Hallo Christina, ich freue mich sehr, dass du heute da bist in meinem Podcast in Beziehung mit dir und deinem Körper. Heute mit dem Thema Tiefenentspannung und Hypnose. Und ich würde dich gleich ganz am Anfang einmal einladen, dass du uns erzählst, wer du bist, was du machst und vielleicht auch gleich, wie du so zu dem Thema Tiefenentspannung und Hypnose überhaupt gekommen bist.
Ja, hallo liebe Jacqueline, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Mein Name ist Christina Albrecht, ich habe meine Praxis in Mansfeld, das gehört zu Schwechat und ist gleich am Rand von Wien und ich mache auch sehr viel online. Ich bin diplomierte Hypnotiseurin, psychologische Beraterin und ärztlich geprüfte Aromatologin, früher hat man dazu auch Aromatherapeutin gesagt und spezialisiert habe ich mich auf Stressmanagement und Burnoutprävention. Das heißt, Entspannung und Tiefenentspannung ist ein Thema, das mir sehr am Herz liegt. Und ja, Stressmanagement ist ja ein sehr, sehr breites Thema, weil ja jeden Menschen etwas anderes stresst. Den einen stressen zum Beispiel alte Muster oder Glaubenssätze, den anderen stresst mangelnde Selbstliebe oder Selbstwert. Du kennst das ja sicher auch aus der Psychotherapie. Das kann sehr, sehr vielschichtig bei den Menschen sein. Und genauso ist es auch bei mir in der Praxis und mir ist da besonders wichtig, meine Klienten einfach genau dort abzuholen, wo sie gerade stehen. Und das ist bei manchen mit Coaching, bei anderen mit Hypnose und bei wieder anderen mit Entspannungsanwendungen. Und bei meinen Entspannungsanwendungen verwende ich immer ätherische Öle. Die wirken dann einfach auch nochmal zusätzlich auf die Emotionen und auf das Nervensystem. Und bei mir bekommt dann jeder genau das, was ihm eben gerade in der Situation, in der er steht, gut tut. Und ich habe sehr viele Ausbildungen im körperlichen und auch im psychischen Bereich gemacht, weil mir einfach das Gesamtbild des Menschen und dieses Gesamtverständnis dafür, wie wir denken, wie wir fühlen und handeln, immer sehr wichtig war und mich sehr interessiert hat. Und ja, im Zuge meiner Ausbildungen im psychologischen Bereich habe ich dann gemerkt, dass der Verstand und einfach unser Bewusstsein immer öfter auch mal an seine Grenzen stößt. Und da braucht es irgendwie so manchmal ein Werkzeug, um tiefer zu kommen. Und das ist dann die Hypnose. Und meine erste eigene Hypnoseerfahrung habe ich gemacht, wie ich noch studiert habe. Ich hatte nämlich früher mal, das kann man sich heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen, aber mal Angst vor Menschen zu sprechen, was natürlich recht blöd ist, wenn man Präsentationen vor vielen Leuten halten soll. Und das war eben bei uns in der Uni so. Und ja, damals habe ich dann über eine Freundin von Hypnose erfahren, war dann zweimal bei einer Hypnosesitzung und ja, was soll ich sagen, die Angst vor Menschen zu sprechen war einfach weg. Und das hat mich damals extrem fasziniert. Und was ich jetzt täglich in meiner Praxis erleben darf, was einfach mit Hypnose alles möglich ist, das fasziniert mich dann einfach jeden Tag aufs Neue immer noch mehr.
Bevor wir jetzt in das Thema tiefe Entspannung und Hypnose reingehen, würde ich jetzt einmal gerne von dir wissen, was für dich persönlich vielleicht auch Entspannung bedeutet. Die meisten denken vielleicht an Kerzen und Badewanne, aber wie siehst du das?
Ja, also ich muss sagen, für mich ist Entspannung schon teilweise auch das Schaumbad. Also ich bade sehr, sehr gerne. Aber Entspannung ist natürlich auch noch viel tiefer, und zwar Nervensystemregeneration. Und wer seinem Nervensystem regelmäßig Regenerationszeit schenkt, der wird dafür einfach auf der ganzen Ebene belohnt, weil alle Körpersysteme dann einfach besser funktionieren. Wir fühlen uns vitaler, wir haben mehr frische Energie, und deshalb sollte Tiefenentspannung auch einfach ein wichtiger und vor allen Dingen regelmäßiger Bestandteil in jedem Alltag sein, weil einfach nur wer sich regelmäßig entspannt, kann meiner Meinung nach auch gesund und fit bleiben. Und die Anforderungen an uns, die werden ja einfach auch immer höher. Das heißt, ja, viele Frauen haben gleichzeitig Familie, Berufsleben, Haushalt, Ehemann, ja, vielleicht auch noch einen Hund. Also es ist einfach sehr viel rundherum zu tun. Und deshalb ist es da auch besonders wichtig, dass wir gut auf uns selbst schauen und unserem Nervensystem auch was zurückgeben für seine tägliche Leistung.
In meiner letzten Folge habe ich ja meinen Zuhörerinnen ganz viel erzählt über das Thema Entspannung und auch dem Alarmmodus und Ruhemodus und was es für verschiedene Arten von Entspannung ja eigentlich auch gibt. Also es ist ja nicht immer, was für den einen ist es vielleicht eben, so wie du sagst, die Badewanne und das Kerzenlicht, und der andere, dem stellt es die Haare auf, wenn er daran denkt. Aber ich nehme jetzt einmal an, du kennst selber Situationen, oder vielleicht gab es auch einmal diese eine Situation, wo du sagst, boah, okay, also da war mein Nervensystem komplett im Alarmmodus. Wie bist du vielleicht aus der einen, oder gibt es da kleine mehrere, oder was tust du, wenn du jetzt sagst, Nervensystem ist im Alarmmodus, an was erkennst du das vielleicht auch, und Was tut dir gut?
Also ich muss sagen, früher, als ich noch studiert habe und gleichzeitig auch Vollzeit gearbeitet, wenig geschlafen, viel gelernt, irgendwie alles versucht habe, unter einen Hut zu kriegen, da hat mein Nervensystem oft Alarm geschlagen. Also das war quasi an der Tagesordnung. Und damals hatte ich ja die Hypnose so als Tool noch gar nicht gekannt. Wie gesagt, das war dann eher erst in der Mitte des Studiums, wo ich meine erste eigene Hypnoseerfahrung gemacht habe. Und ich muss sagen, ab dem Zeitpunkt, wo ich dann Hypnose kannte, habe ich oft selbst Tiefenentspannungshypnosen gemacht. Das habe ich bis jetzt natürlich beibehalten. Also meine monatlichen Online-Hypnosen mache ich immer auch selbst. Gott sei Dank geht das, weil ich sie ja aufgenommen habe. Dann kann ich sie selbst auch machen. Und man merkt einfach so diesen Unterschied von vorher zu nachher. Also man spürt die Entspannung. Und was ich an Hypnose jetzt zum Beispiel so toll finde, ich bin so ein Mensch, ich kann mich sehr schwer entspannen. Also es war für mich immer schon, wenn ich versucht habe zu meditieren zum Beispiel, dann war eher der Gedanke, boah, ich kann mich gar nicht entspannen, ich komme jetzt gar nicht zur Ruhe, ah, jetzt die Stunde, ich habe gar keine Zeit. Und es war eher so, mich hat das innerlich noch mehr aufgewühlt, als dass es mich entspannt hat. Und das Tolle an der Hypnose ist das, dass man nicht das Gefühl haben muss, dass man sich entspannen kann, weil das Unterbewusstsein das einfach automatisch für uns macht. Das heißt, wenn wir der Hypnose zuhören und in diesem Hypnosezustand sind, dann sind wir automatisch tiefenentspannt, egal ob wir dabei Gedanken haben, wie zum Beispiel, ich kann mich gar nicht entspannen. Und das war dann für mich so toll, dass ich das Gefühl hatte, cool, ich brauche mich gar nicht entspannen, das macht mein Unterbewusstsein für mich automatisch, wenn ich mir die Hypnose anhöre. Und das war für mich sehr entspannend, das Gefühl, ich muss nichts tun, es wird für mich getan sozusagen. Und das ist für mich richtige Tiefenentspannung. Egal was ich denke, mein Unterbewusstsein macht es einfach für mich.
Jetzt hast du ja schon sehr oft den Begriff Hypnose verwendet. Wie kann man sich das jetzt genau vorstellen? Weil so früher, als ich noch gar keine Erfahrung mit Hypnose gehabt habe, oder das ist immer so meine Idee davon, wenn wer vielleicht noch gar keine Berührung mit Hypnose hatte, der denkt vielleicht an irgendwelche Hollywood-Filme oder irgendwas, was man dann doch auch einmal in irgendeinem Medium gesehen hat, meistens keine eigene Erfahrung oder Erfahrung von wem der berichtet, sondern eigentlich was Dargestelltes, so würde ich jetzt so ein bisschen bezeichnen. Und da hat man ja dann oft den Eindruck, finde ich, da tut man Dinge, die man nicht selber tun will, und das Zweite, man kann sich danach an nichts mehr erinnern. Wie würdest du jetzt Hypnose beschreiben, aus deiner fachlichen Sicht?
Ja, leider kennen viele Menschen Hypnose aus dem Fernsehen, von diversesten Filmen oder von der Showhypnose. die mit der Realität aber eigentlich nichts zu tun haben. Das Spannende ist, wir neigen dazu, wenn wir uns jetzt einen ganz abstrakten Fantasy-Film anschauen, dann ist uns klar, das ist nur Fantasie, das gibt es in Wirklichkeit nicht. Wenn wir aber einen Film anschauen, wo was vorkommt, dass es im realen Leben auch gibt, dann glauben wir automatisch, das ist dann tatsächlich auch so wie im Film dargestellt. Und das ist halt das große Problem. Und damit kämpfe ich in meiner Berufssparte halt wirklich sehr, weil ich auch im nächsten Freundes- und Bekanntenkreis ganz oft genau diese Mythen gehört habe. Ja? Na, hypnotisieren lasse ich mich sicher nicht, da bin ich ja völlig fremdgesteuert, da habe ich ja überhaupt keine Kontrolle mehr. Und also das ist was, wo ich sage, ja, es sind einfach falsche Fakten, die da verbreitet werden. Man unterscheidet generell zwei verschiedene Hypnoseformen. Also es gibt die Showhypnose, das ist die Hypnoseform, wo Leute zur Unterhaltung auf eine Bühne gehen. Und es gibt die therapeutische Hypnose. Das ist die Hypnoseform, die ich mache. Der Unterschied zwischen beiden ist enorm. Also das ist eigentlich was komplett anderes. Hat leider nur beides so diesen Hypnosebegriff in der Beschreibung drinnen und das verwirrt halt auch ein bisschen. Ich möchte da kurz den Unterschied zwischen der Showhypnose und der therapeutischen Hypnose ein bisschen näher bringen. Ich denke mir, das ist vielleicht auch für unsere Zuhörer ganz interessant. Also die Showhypnose, die dient wirklich rein der Unterhaltung. Der hypnotische Zustand ist bei der Showhypnose sehr kurz und wirkt auch nur oberflächlich. Das heißt, das Ganze basiert sehr stark auf der Gruppendynamik, die es ja da immer gibt. Also der Hypnotiseur, der holt ja mehrere Leute auf die Bühne. Und die wollen ja alle mitmachen. Also es wird niemand gezwungen, auf die Bühne zu gehen. Das ist mal der erste wichtige Punkt. Und da sind wir auch gleich so beim Thema. Hypnose gegen den Willen geht nie. Also ein Hypnotiseur kann niemanden gegen seinen Willen hypnotisieren. Was allerdings schon geht, ist Hypnose ohne Wille. Das heißt, wenn ich jetzt bei einer Showhypnose bereit bin, einfach auf die Bühne zu gehen und sage, ja, okay, ich stelle mich da zur Verfügung, mir wird schon nichts Schlimmes passieren, dann kann der Hypnotiseur in Wirklichkeit alles machen, wogegen ich nicht bin. Das heißt, wenn der jetzt sagt, du rennst jetzt herum und gackerst auf der Bühne wie ein Huhn und ich habe vorher die Einstellung dazu, ja passt, ich mache da jetzt alles mit, weil passieren kann man ja eh nichts und ich bin trotzdem in einem sicheren Rahmen, dann werde ich möglicherweise gackern wie ein Huhn. Wenn ich das höre und ich bekomme ja alles mit, was der Hypnotiseur mir sagt, wenn ich mir da denke, na, gackern wie ein Huhn, na sicher nicht, dann werde ich es auch nicht tun. Und das ist ein wichtiger Punkt. Also Hypnose gegen den Willen geht niemals, Hypnose ohne Wille geht und Hypnose mit dem Willen des Klienten geht auch immer. Ja, also das ist so der gravierende Unterschied einfach auch. Und ja, bei der Showhypnose geht es einfach um den Effekt, es geht um die Unterhaltung. Es geht aber nicht um längerfristiges Erhalten dieses Zustandes oder längerfristige Veränderung. Und das ist eigentlich der gravierende Unterschied zwischen therapeutischer Hypnose und Showhypnose. Bei der Showhypnose hält der Zustand maximal bis zum Ende der Show an. Egal, was der Hypnotiseur dir sagt. Ja, es gibt zum Beispiel ganz oft, macht man dieses, du vergisst deinen eigenen Namen. Ja, und ja, das ist dann für die nächsten 15 Minuten so, aber dann weißt du ihn wieder. Das heißt, therapeutisch gesehen bringt uns das gar nichts. Ja, es ist ein netter Unterhaltungswert, aber mehr nicht. Was ist jetzt der Unterschied zur therapeutischen Hypnose? Bei der therapeutischen Hypnose haben wir ein klares Ziel. Das ist genauso, wenn ich zu einem Psychotherapeuten gehe, dann habe ich ein Ziel, was ich verändern möchte. Und genauso ist bei der Hypnose auch. Zum Beispiel Ängste auflösen, Gewohnheiten verändern, Stressabbau, was auch immer das subjektive Ziel ist. Und die arbeitet dann in der Tiefe des Unterbewusstseins, weil die möchte ja die Veränderungen lang anhalten, beziehungsweise sogar dauerhaft. Und es findet vor allen Dingen in einem sicheren, professionellen Rahmen statt. Das heißt, da schaut niemand zu, da wird man nicht irgendwie unter Anführungsstrichen lächerlich gemacht. Das ist wirklich eine sehr enge Beziehung zwischen dem Hypnose-Coach und dem Klienten in einem wirklich sicheren Rahmen. Entweder online, dann ist man sowieso zu Hause in seinem persönlichen Umfeld oder bei mir in der Praxis in einem ganz angenehmen Raum, wo man sich wohlfühlt. Und da kann dann auch wirklich langfristige Veränderung herbeigeführt werden und auch der Hypnosezustand ist ein anderer. Also man ist auf einer anderen Ebene bei der therapeutischen Hypnose als bei der Showhypnose. Also das ist der gravierende Unterschied. Showhypnose zur Unterhaltung, zur Belustigung, aber was gleich ist, der Klient stimmt zu. Ja, der Klient wird nicht gezwungen, auf die Bühne zu gehen, und würde er gezwungen werden, würde die Hypnose auch nicht funktionieren. Und ein wichtiger Punkt ist auch noch die sogenannte Suggestibilität. Das bedeutet, nicht jeder Mensch ist gleich suggestibel. Und was heißt das jetzt? Die Showhypnose, also dieses, du rennst da jetzt auf der Bühne herum und gackerst, funktioniert ungefähr bei 20% der Menschen. Bei den anderen 80% würde das gar nicht gehen, weil die nicht so hoch suggestibel sind. Ja, und das ist ein gravierender Unterschied. Das heißt dann nicht, dass Hypnose generell nicht funktioniert, die therapeutische würde trotzdem funktionieren, aber eben diese Showhypnoseform, wo man quasi so sich unter Anführungsstrichen lächerlich macht vor anderen Leuten, das würde nicht funktionieren.
Okay, das heißt, wir sprechen heute von der therapeutischen Hypnose vor allem. Und was passiert da jetzt im Nervensystem bei der therapeutischen Hypnose, oder was kann eben nicht passieren? Vielleicht so, dass du uns da ein bisschen was sagen kannst, was ist da überhaupt möglich?
Ja, also bei der therapeutischen Hypnose schaltet das autonome Nervensystem vom Sympathikus, der ist für Stress, Alarm und für unser Funktionieren zuständig, in den Parasympathikus. Und der ist genau für Ruhe, Regeneration und für unsere Heilung zuständig. Der Herzschlag verlangsamt sich. Spannenderweise empfinden aber manche Menschen den Herzschlag in der Hypnose als schneller als normal, weil man einfach so tiefenentspannt ist, dass er einem überhaupt erstmal auffällt. Genau, was passiert noch? Die Atmung wird viel, viel tiefer und entspannter. Die Muskeln lassen los. Also das ist natürlich auch super bei Verspannungen, ja, weil einfach der Muskeltonus viel weicher wird. Und das Spannendste, und das ist auch das, was am besten wissenschaftlich nachweisbar ist, ist, dass die Gehirnwellen sich verändern. Man geht nämlich aus dem Beta-Zustand, das ist der Zustand vom Alltag, vom Denken, vom Grübeln, in den Alpha- und in den Theta-Wellenzustand. Und das ist auch derselbe Bereich wie kurz vorm Einschlafen. Also das Unterbewusstsein wird dadurch einfach zugänglich, also neue Verknüpfungen können dann auch in uns entstehen. Und zusätzlich lernt halt das Nervensystem, auf alte Trigger ruhiger zu reagieren. Und das ist einfach was für viele Menschen sehr, sehr, sehr heilsam auch ist, dass nicht alles, was in ihrer Vergangenheit ist, so getriggert wird. Ja, das heißt, sie können da besser verarbeiten und ihre Gewohnheiten verändern. Und ja, das Gefühl bei der Hypnose ist für die meisten Menschen einfach sehr tiefenentspannend, muss es aber nicht sein. Also ich habe auch immer wieder Klienten, die sagen, naja, entspannend war das jetzt nicht, die Hypnosesitzung selber, aber nachher habe ich mich viel ruhiger gefühlt. Ja, also auch das ist voll okay, ist auch bei mir selbst so. Ich fühle mich in Hypnose nie entspannt, also überhaupt, wirklich gar nicht. Aber nachher merke ich dann im Alltag, es ist einfach alles entschleunigter. Ja, also und das ist eben genau für mich auch dieses Tolle an dieser Tiefenentspannung durch Hypnose, dass man nicht das Gefühl haben muss und sich auch selber nicht diesen Anspruch setzen muss, ich muss mich jetzt entspannen. Weil das macht ja doch zusätzlich Druck. Ja, wenn ich jetzt in so eine Yoga-Einheit gehe und mir denke, also für mich persönlich, ja, ich mag Yoga auch, aber oft habe ich dann, wenn ich gerade sehr viel Gedanken habe, habe ich für mich das Gefühl, boah, also heute komme ich da gar nicht rein. Ja, und das stresst mich dann zusätzlich, dass ich da nicht reinkomme. Ja, und das kann da halt bei Hypnose nicht passieren. Und das finde ich einfach sehr, sehr, sehr beruhigend auch für mich selbst, das Gefühl. Ja, wie gesagt, was wollte ich eigentlich dazu noch sagen? Genau, was auch sehr wichtig ist, ist, dass dieser hypnotische Zustand, weil ich immer wieder höre, ja, Hypnose ist ja so ein Hokuspokus, und das stimmt ja überhaupt nicht, da muss ich mich ja immer wirklich sehr dagegen verwahren, weil Hypnose ist medizinisch nachweisbar. Zum einen, wenn man Menschen, die in Hypnose sind, an ein EEG-Gerät anschließt, also die Gehirnwellen messt, dann sieht man an dem EEG-Gerät ganz genau, in welchem Zustand der Hypnose der Mensch ist. Und zum anderen auch mit der Herzratenvariabilitätsmessung, da sieht man auch genau, wie der Mensch besser in die Entspannung kommt mit Hypnose. Also auch mit diesen ganzen Smartwatches, die das mittlerweile schon können. Manche Klienten haben das oben und das ist wirklich so spannend, wie man sieht, wie genau fünf Minuten nachdem ich mit der Hypnose begonnen habe, das so richtig abfällt. Also es ist wirklich medizinisch nachweisbar, wissenschaftlich bewiesen.
Okay, das heißt, da kann ganz, ganz viel passieren und es ist sogar auch medizinisch nachweisbar. Gibt es irgendwas, was die therapeutische Hypnose nicht oder was nicht passieren kann im Nervensystem durch die therapeutische Hypnose?
Ja, man verliert nicht die Kontrolle. Also das ist ja da eigentlich die größte Angst der Menschen, ist die Kontrolle zu verlieren. Und das Spannende ist ja das, dass so viel Kontrolle über uns selbst wie in der Hypnose haben wir im Alltag niemals. Das heißt, wir gewinnen die Kontrolle über uns eigentlich zum ersten Mal richtig, weil wir uns einen Bereich in uns öffnen, auf den wir sonst keinen Zugriff haben. Und deshalb, also was passiert nicht? Man verliert nicht die die Kontrolle. Man ist auch nicht bewusstlos. Also viele Leute glauben wirklich, sie werden da in eine andere Sphäre geschossen von mir. Nein, also ist vielleicht manchmal auch ganz nett, aber nein, kann ich nicht und tue ich auch nicht. Man hat immer das volle Bewusstsein und in der Hypnose hat man sogar noch mehr Konzentration und Fokus als sonst. Also es wird sogar, die Sinne werden verstärkt und nicht abgeschwächt. Das heißt, man ist nie bewusstlos, man verliert nie die Kontrolle, man hört alles, was ich sage, man kann mir folgen, man kann sich jederzeit bewegen, man kann jederzeit sprechen oder Fragen stellen. Man könnte natürlich auch jederzeit sagen, wenn einem irgendwas unangenehm ist. Ich muss aber sagen, es passiert mir nie. Also meine Klienten sind immer total happy in der Hypnose und da ist nie irgendwas unangenehm. Und ja, es wird auch nichts überschrieben. Auch das glauben viele Leute, dass man irgendwas überschreiben kann. Das wäre manchmal sehr praktisch, wenn das ginge. Also das würden sich viele Leute sicher auch wünschen. Aber nein, auch das geht nicht. Ja, also ich kann nichts rauslöschen aus dem Gedächtnis. Ja, was ich schon machen kann, ich kann die Erinnerung an bestimmte Situationen verändern, verbessern, ja, damit wir dann nichts Negatives aus dem Erlebnis mitziehen müssen. Das geht schon, solange der Klient das möchte. Auch das ist vorher immer abgesprochen und ich kann nichts tun, wozu der Klient nicht vorher im Bewusstsein schon zugestimmt hat. Also es würde gar nicht funktionieren, selbst wenn ich es machen würde, was ich natürlich aus ethischen Gründen niemals tun würde. Aber falls ja, falls ich jetzt nennen wir es mal so, irgendein Krimineller wäre, der irgendwie negativ beeinflussen möchte, würde es sich nicht im Unterbewusstsein einspeichern, wenn nicht das Okay von dem Besitzer des Unterbewusstseins quasi kommt. Also alles, was das System ablehnt, wird automatisch von unserem Unterbewusstsein blockiert.
Wir haben ja jetzt schon ganz viel gehört zu dem Thema therapeutische Hypnose und was es ist und was es nicht ist, was es tun kann und auch, wie Menschen manchmal darüber denken. Und was gibt es da vielleicht noch für Mythen, die dir da begegnen oder was sind so die häufigsten Mythen? Also obwohl wir jetzt schon viel gehört haben, vielleicht fasst es uns für uns nochmal so zusammen.
Also, der Nummer 1 Mythos in der Hypnosewelt ist definitiv, in Hypnose verliere ich die Kontrolle. Das ist ein Satz, den ich von fast jedem höre, der dürfte sich irgendwie im Gehirn der Menschheit eingepflanzt haben. Also das wäre ein klassisches Hypnose-Thema, diesen Satz zu verändern. Er stimmt schlichtweg nicht. In Hypnose bekommt man die Kontrolle über sein Unterbewusstsein. Das Unterbewusstsein tut dann nämlich nicht mehr das, was es selbst will, beziehungsweise was es selbst gewohnt ist, sondern das, was der Besitzer vom Unterbewusstsein möchte. Ja? Das heißt, man kann wirklich Einfluss auf sein eigenes Unterbewusstsein nehmen, damit es eben nicht mehr unkontrolliert irgendwas tut, was wir gar nicht wollen. Der zweite Mythos, den ich sehr oft höre, ist, na, hypnotisieren lasse ich mich sicher nicht, weil da bin ich ja willenlos. Nein! Ja, also ich kann immer nur sagen, es stimmt nicht. In Hypnose ist man nicht willenlos, weil, wie ich es schon vorher erwähnt habe, Hypnose gegen deinen Willen funktioniert nie. Der Hypnotiseur kann immer nur das tun, was du selbst auch willst und damit kannst du auch gar nicht willenlos sein. Der dritte Mythos, der mir jetzt einfällt, ist, in Hypnose bin ich bewusstlos. Das ist überhaupt was, wo ich mir denke, wie kommen die Leute da drauf? Ja? Also das wäre ja, also puh, ja, also da hätte ich auch Angst. Also wenn ich dann bewusstlos wäre in Hypnose, hätte ich auch Angst, aber auch das stimmt nicht. Hypnose ist ein wacher und sehr fokussierter Zustand und viele nehmen in Hypnose sogar noch mehr wahr als im Alltag. Und ja, ein vierter Mythos, was ich auch sehr oft höre, oder die Frage bekomme ich oft gestellt, das muss ich immer schmunzeln, kann ich in der Hypnose stecken bleiben? Und da denke ich mir so, kannst du im Schlaf stecken bleiben? Ja, theoretisch schon. Ja. Wenn ich jetzt mal länger als 7 Stunden Schlaf und halt 9 Stunden Schlaf, ja. In Hypnose aber spannenderweise geht das so nicht, weil in Hypnose der Mensch bleibt nie länger als ca. 45 Minuten in Hypnose, dann würde er selbstständig sowieso rausgehen. Und wie gesagt, man hat jederzeit selbstständig die Möglichkeit, die Augen zu öffnen und dann ist die Hypnose eben vorbei, egal zu welcher Zeit. Also man hat es definitiv selber in der Hand und nein, man kann nicht stecken bleiben. Also das ist unmöglich.
Mir fällt da jetzt gerade eine persönliche Geschichte ein. Ich habe ja, wie ich glaube, Anfang mit 20 war, mal eine Hypnosesitzung bei wem gemacht, nicht bei dir. Ich habe ja bei dir auch schon welche gemacht. Die finde ich da ein bisschen reinpassen, um zu bestätigen, dass der nicht machen kann, was er in dem Fall war, es bei mir damals ein Mann. Der konnte nicht das machen, was ich nicht wollte. Ich habe zwar damals geglaubt, ich möchte zum Rauchen aufhören scheinbar und bin dort hingegangen und der, ja, ist überhaupt kein Thema und das machen wir und du wirst danach zum Rauchen aufhören, war so quasi die Information, die ich damals bekommen habe. Und jeder, der vielleicht schon mal Raucher war, weiß, dass das manchmal gar nicht so einfach ist, wieder mit dem Rauchen aufzuhören. Und da kann der Wille noch so stark sein, aber es gibt ja immer so, sind wir ja auch wieder dabei, ein Bewusstsein und ein Unbewusstsein. Und scheinbar gab es da viele Ideen dazu, die wollten ja gar nicht aufhören zum Rauchen, aber halt eine vernünftige Stimme, die gemeint hat, da doch, ist schon gescheit, wenn du aufhörst zum Rauchen, Was ich damit sagen möchte, ich habe nach der Hypnose, und ich glaube, ich war sogar 2 oder 3 Mal dort, ich weiß jetzt nicht mehr, es ist wie gesagt schon lang her, ich habe nicht aufgehört zum Rauchen. Sprich, wenn das ja so wäre, dass Hypnose gegen meinen Willen stattfinden hätte können, dann hätte ich ja aufgehört zum Rauchen. Und wenn der die Kontrolle über mich gehabt hätte, dann hätte ich ja auch. Also eigentlich finde ich, ist das ja ein Beispiel für das, dass ich auch, also ich meine, du kannst gerne was dazu sagen, weil ich weiß, du hast auch einen Rauchfreikurs, dass das ja nur möglich ist, wenn ich das wirklich will.
Ja, ganz genau. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also bei dem, was du angesprochen hast, können 2 Dinge sein. Entweder du möchtest es gar nicht wirklich oder der Hypnotiseur war schlecht. Also leider auch das kann es geben. Wie bei einem Therapeuten, wie bei einem Arzt, wie in jedem Bereich gibt es einfach auch Hypnotiseure, die jetzt vielleicht einfach nicht so gut sind. Ja? Und den Punkt bei dir nicht finden, beziehungsweise die Hypnosen auch nicht so aufbauen, dass dein Unterbewusstsein sie optimal einspeichert. Das kann sein, das heißt, es kann sein, dass du wirklich wolltest, aber dass es deshalb nicht funktioniert hat. Es kann aber natürlich auch sein, und das ist wahrscheinlich die, gerade bei einer Sucht, die wahrscheinlichere Möglichkeit, dass irgendwas in dir noch blockiert hat. Und das ist genau, da kommen wir gleich zu meinem Rauchfreikurs, weil gerade beim Rauchen erlebe ich das oft. Ich habe oft zum Beispiel Klientinnen, die schon lange zu mir kommen, die dann sagen, mein Mann raucht immer noch, ich schicke ihn jetzt mal zu dir. Und da sage ich immer gleich von Anfang an, vergiss es. Ja, das Einzige, was du mir damit ermöglichen würdest, ist, du würdest meinen nächsten Urlaub finanzieren, ja, aber mehr wird das nicht bringen. Also das ist einfach wirklich sinnlos. Es muss Hypnose immer von dem Menschen ausgehen, der zur Hypnose kommt. Und wenn das nicht sein Antrieb ist, aufhören zu wollen, dann bringt das nichts, dann würde ich es auch gar nicht machen, weil da ist mir, ehrlich sage ich, wie es ist, zu schade auch um meine Zeit. Und auch ethisch gesehen möchte ich mit niemandem irgendwas probieren, was er selber nicht will. Also das ist für mich ganz klar. Mein Rauchfreikurs, der ist online, den habe ich deshalb so aufgebaut, weil aus meiner Erfahrung aus der Praxis es einfach gut ist, mehr Begleitung zu bekommen und die Möglichkeit zu haben, mehr Hypnosen zu haben. Und bei dem Rauchfreikurs eben hat man zum Beispiel 11 verschiedene Hypnosen, wo es zum Beispiel auch so eine Art Blockadenlösung gibt, damit eben innere Blockaden gar nicht mehr da sind. Also das ist quasi, da gibt es eine Vorbereitung zur eigentlichen Rauchentwöhnung. Das macht so in der Praxis fast kein Hypnotiseur mit den Klienten, was ich sehr schade finde, weil eben oft was noch da ist, was blockiert. Ja? Weil wenn ich zum Beispiel, jetzt ich selbst habe zum Glück nie geraucht, aber ich kriege das sehr oft mit von meinen Klienten, wenn ich zum Beispiel Rauchen fälschlicherweise als Entspannung empfinde, und das ist ja sehr häufig, dann möchte ich ja das gar nicht richtig aufgeben, weil ich denke mir, es fällt ein so wichtiger Entspannungsfaktor in meinem Leben weg, wie soll ich dann überhaupt noch meinen Alltag überstehen? Und das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wo es ein bisschen Information rundherum braucht, und das gibt es eben alles in meinem Rauchfreikurs, dass ich auch verstehe, warum glaube ich überhaupt, dass Nikotin mich entspannt. Weil das ist fälschlicherweise angenommen, das hat mit Nikotinrezeptoren zu tun. Und wenn ich da diese Hintergrundinformation habe, dann kann ich das schon viel leichter loslassen. Und darum geht es mir. Mir geht es sehr um diese Informationen und auch um dieses, meine Klienten wirklich ganzheitlich abzuholen. Und nicht nur so, zack, da hast eine Rauchfreihypnose, mach die und dann bist du rauchfrei, das verspreche ich dir jetzt. Ja. Erstens könnte ich es gar nicht versprechen. Zweitens gibt es so viele Faktoren, die reinspielen, bei jedem sind das andere, und deshalb gibt es in meinem Rauchfreikurs 11 verschiedene Hypnosen, wo jeder das machen kann, was ihn abholt.
Ich stelle mir jetzt aber die Frage, ich war bei dir schon in deiner Praxis und wir haben individuelle Themen bei mir behandelt, also bei einer Hypnosesitzung, und ich kenne deine Online-Tiefenentspannungshypnosen. Was ist da jetzt der Unterschied? Hat jede Hypnose auch eine tiefenentspannende Wirkung?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die bekomme ich tatsächlich auch wirklich oft gestellt. Also ich versuche das jetzt mal auf den Punkt zu bringen. Der Punkt ist der, jede Hypnose, völlig unabhängig vom Thema, hat immer auch tiefenentspannende Wirkung, weil einfach der Hypnosezustand tiefenentspannend ist. Das heißt, ich bringe dich ja, wie vorher schon gesagt, auf eine bestimmte Gehirnwellenfrequenz, und diese Gehirnwellenfrequenz hat immer tiefenentspannende Wirkung fürs Nervensystem. Das heißt, völlig unabhängig vom Thema der Hypnose hat jede Hypnose auch diese Tiefenentspannungswirkung. Jetzt biete ich online 2 verschiedene Arten an. Ich biete online die Tiefenentspannungshypnosen an. Die behandeln kein zusätzliches Thema. Das heißt, da gibt es zum Beispiel Tiefenentspannung am Meer. Tiefenentspannung am Meer, da geht es darum, wir machen gemeinsam eine kleine Reise an den Strand, und da geht es wirklich darum, du hast dieses Urlaubsfeeling, es geht dir gut, wir arbeiten aber an keinen Themen von dir. Das ist eine Hypnose, die rein Tiefenentspannungswirkung hat. Es gibt aber auch meine Hypnosebibliothek, wo mittlerweile über 30 verschiedene Themenhypnosen drinnen sind, wie zum Beispiel Schlafverbesserung, wie zum Beispiel Selbstliebe stärken, mehr Gelassenheit im Alltag, positiv denken. Da haben wir dann ein bisschen weniger Tiefenentspannungswirkung, dafür aber das jeweilige Thema behandelt. Und weil das da jetzt auch gerade gut dazu passt, ich werde oft gefragt, wie oft soll man denn so eine Online-Hypnose überhaupt machen? Und da muss man jetzt differenzieren. Mache ich die Online-Hypnose, weil ich tiefenentspannende Wirkung haben möchte, dann geht es rein um diesen Tiefenentspannungszustand, um diese Wellenfrequenz im Gehirn, dann mache ich sie am besten nur einmal die gleiche. Warum? Wenn das Nervensystem genau denselben Wortlaut nochmal hört, denkt es sich von Anfang an, passt, brauche ich nicht mehr so einspeichern, kenne ich schon. Was ist jetzt der Unterschied zu der Themenhypnose, wo ich doch sage, die kannst du wiederholen? Der Unterschied ist der, dass die tiefenentspannende Wirkung bei der Themenhypnose das erste Mal am stärksten ist. Das heißt, mache ich jetzt zum Beispiel die Hypnose zum Thema Selbstwert stärken 5-mal, was passiert dann? Die Tiefenentspannungswirkung ist fast nicht mehr gegeben, weil das Unterbewusstsein sagt, kenne ich schon. Was passiert aber mit den Suggestionen, das heißt mit den Sätzen, die ich deinem Unterbewusstsein vorgebe? Die werden vertieft, wenn ich es öfter mache, weil die wirken ja auch im Bewusstsein. Du kennst das vielleicht von positiven Affirmationen, die spricht man sich immer wieder vor. Und genau das nimmt das Gehirn aus der Hypnose natürlich zusätzlich zur Hypnosewirkung mit. Und dafür ist es gut, sie öfter zu machen. Rein für die Tiefenentspannungswirkung bringt es nichts, wenn ich die gleiche öfter mache. Also hintereinander. Wenn dazwischen wieder andere waren und das Unterbewusstsein dazwischen andere Informationen gehört hat, passt es wieder. Aber dreimal hintereinander zum Beispiel die gleiche Tiefenentspannungshypnose hat keinen Effekt. Also das ist, glaube ich, oft auch ein bisschen verwirrend. Wann mache ich jetzt was und wie oft und warum das öfter und das nur einmal? Das ist so der gravierende Unterschied. Und um auf deine Frage zurückzukommen, wann komme ich jetzt zu mir in die Praxis und wann mache ich was online? Das ist eigentlich auch sehr leicht erklärt. Online kann man alles machen, was standardisiert ist. Alle standardisierten Themen kann man super online machen. Hypnose funktioniert auch online ganz genauso gut wie bei mir in der Praxis. Also vom Hypnosezustand her gibt es keinen Unterschied. Wenn ich aber zum Beispiel sage, ich möchte herausfinden, warum nasche ich so viel? Und ich stelle mir die Frage, warum? Dann muss ich zu mir in die Praxis kommen und wir schauen in die Tiefe, warum? Wenn ich aber sage, ich nasche einfach, es interessiert mich jetzt eigentlich nicht, warum, ich möchte einfach nur aufhören, dann reicht die standardisierte Nascheinwöhnung genauso aus. Ja, was ist der Unterschied? Bei den Online-Hypnosen, sie sind einfach günstiger. Das heißt, quasi zwei Online-Hypnosen kosten so viel wie eine Sitzung bei mir in der Praxis. Das ist ein Unterschied. Der andere Unterschied ist, man muss nirgends hinfahren. Man ist örtlich und zeitlich völlig flexibel. Man kann es vom Laptop machen, vom Handy machen. Und der dritte Unterschied, man ist terminlich nicht gebunden. Weil ich bin ja doch meistens so 4 bis 6 Wochen im Vorfeld voll. Wenn ich jetzt ein Thema habe, wo ich sage, das brauche ich jetzt, dann mache ich es auf jeden Fall online. Ja, also das ist so für mich der Unterschied. Wenn ich natürlich in die Tiefe schauen möchte, muss ich immer zum Termin in die Praxis kommen, weil das geht natürlich bei einer standardisierten Hypnose nicht.
Ich finde, du hast jetzt gerade das Thema Naschen so angesprochen. Es ist ein bisschen so die Überleitung auch zum Thema Essen oder ja Zugang zum Essen und auch dann ja oft bei uns Frauen ja auch mit Körperbild. Alte Muster, will ich eben, was ist so das Thema vielleicht auch? Also oft ja auch emotionales Essen. Wie kann da Hypnose aus deiner Sicht da unterstützen oder warum ist vielleicht Hypnose als Teil der Entspannung, wie ich es in meiner letzten Folge auch erwähnt habe, ist ja Entspannung ganz, ganz wichtig, auch beim Thema Essstörungen und Körperbild. Wie kann da Hypnose so quasi seinen Teil dazu beitragen?
Weil Essen und Körperbild und generell Gewohnheiten ja nicht im Verstand entstehen, sondern im Unterbewusstsein und im Nervensystem. Das heißt, das ist quasi die Mutter der Porzellankiste, kann man so sagen. Ja? Und natürlich, wenn ich da auch an der Wurzel arbeite, dann natürlich verändert sich alles andere mit. Ja, also wenn ich die Gewohnheiten, zum Beispiel, ja, also ich bin kein Freund von Diäten, muss ich auch ganz offen sagen, weil ich der Meinung bin, dass es kein schlechtes Essen gibt, also da sind wir uns eh auch sehr einig. Natürlich kann man jetzt sagen, dass Zucker per se, wenn ich jetzt jeden Tag 10 Tafeln Schokolade esse, meinem Körper schadet, da sind wir uns auch einig. Wenn ich jetzt ein Stück Schokolade esse, wird mir das meinem Körper nicht schaden. Und genau das ist, glaube ich, das Wichtige. Also die Dosis macht das Gift, heißt es ja so schön. Und genau nach dem Grundsatz ernähre ich mich auch selbst. Ich esse gerne mal ein Stück Schokolade. Bei mir selbst war es aber so, ich habe früher halt 3 Tafeln am Tag essen. Und da kann ich dann schon sagen, das hat mir geschadet. Und ich bin damals dann auch selbst zum Thema Naschentwöhnung zu einer Hypnose gegangen. Und was ist dort passiert? Also ich kann es euch nicht sagen, was dort passiert ist. Es war wirklich sehr spannend, weil ich bin dort rausgegangen und meine Naschlade, die früher das Wichtigste in meiner Wohnung war, war mir plötzlich einfach egal. Ja, und da habe ich schon gemerkt, also es war kein Verzicht. Und das ist eben das Schöne, dass ich ungesunde, für mich ungesunde Gewohnheiten, und für den einen ist Apfel ungesund, weil er einfach keinen Apfel vertragt, ja, und für den anderen ist Schokolade ungesund, das ist für jeden ja was anderes und auch die Menge, aber ich kann für mich ungesunde Gewohnheiten mit Hypnose verändern. Kann Hypnose mir mein Gewicht wegzaubern? Sicher nicht. Ja, ist Hypnose eine Diät? Sicher nicht. Ja, aber was kann ich mit Hypnose bewirken? Ich kann mir selbst mit Hypnose quasi sagen lassen, okay, ich möchte jetzt vielleicht nicht mehr um 24 Uhr Pizza essen, sondern ich esse meine Pizza vielleicht schon um 17 Uhr, weil dann hat mein Körper genug Zeit, sie gescheit zu verarbeiten und verdauen. Und das ist schon mal ein kompletter Unterschied. Ich meine, wie gesagt, wenn ich jeden Tag Pizza esse, wird es immer ungesund sein. Wenn ich jetzt einmal eine Pizza esse, tut mir die gar nichts. Aber wenn ich die um 24 Uhr esse, wird sie mir vielleicht eher schaden. Ja? Und vielleicht habe ich die Gewohnheit gehabt, ich esse um 24 Uhr. Vielleicht habe ich jetzt eine neue Gewohnheit, ich esse um 19 Uhr und merke, das tut mir gut. Und genau das ist halt der Punkt, das kann ich bei jedem Essenspunkt so machen. Ja. Ich kann mich zum Beispiel entscheiden, ich war früher so, für mich war es normal, wenn ich essen gegangen bin, ein Dessert hat dazugehört. Und zwar völlig unabhängig davon, ob ich es gerade essen wollte oder nicht, es war so normal, dass ich es esse. Und genau das habe ich bei mir verändert. Ich esse immer noch Desserts. Wenn ich in der Speisekarte zum Beispiel, in meinem Fall, ein Schokomousse sehe und ich habe jetzt super Lust auf ein Schokomousse, das zelebriere ich. Ja. Ich liebe dieses Schokomousse und ich genieße das, ja, aber esse ich es jetzt aus Zwang, weil in meiner Gewohnheit ist, ich esse immer ein Dessert nach dem Essen? Nein, weil mein Unterbewusstsein jetzt weiß, du entscheidest situationsbedingt, ist es dir das jetzt wert, möchtest du das genießen oder isst du es nur, weil es gerade so gehört? Ja, ich werde oft gefragt, ich habe selber meinen Abnehmkurs gemacht, den ich eigentlich gerne nenne Wohlfühlgewichtkurs, weil Abnehmen natürlich nehme ich ab, wenn ich meine Gewohnheiten verändere und gesünder, ausgewogener esse, weniger nasche, natürlich, ja, das passiert automatisch. Ist jetzt das Ziel des Kurses Abnehmen? Nein, das Ziel des Kurses ist, meine Gewohnheiten, meine Essgewohnheiten so zu verändern, dass ich mich wohlfühle damit. Ja, dass dann wahrscheinlich passiert, dass ich automatisch auch abnehme, ja. Ja, aber das Ziel ist nicht, es ist keine Diät. Also es steht in dem Kurs nicht so, ich darf jetzt nur noch das und das und das essen, davon halte ich gar nichts, weil generell auch, ist auch wieder eine unbewusste Sache, Verzicht löst in uns immer was Negatives aus. Ja, und das ist einfach der Punkt, mache ich auch in meinem Rauchfreikurs so, muss ich jetzt auf Zigaretten verzichten? Nein, aber was gewinne ich denn dadurch, wenn ich nicht mehr rauche? Was ist mein Gewinn? Und genauso ist es beim Essen. Muss ich jetzt auf 3 Tafeln Schokolade verzichten? Nein, ich kann sie genauso gut essen, das ist meine Entscheidung. Aber was ist mein Gewinn, wenn ich nicht mehr 3 Tafeln esse, sondern vielleicht nur ein Stück Schokolade? Ja, dass sich einfach meine Zellen nicht mehr verkleben von dem vielen Industriezucker zum Beispiel. Ja, oder wenn ich statt der Schokolade jetzt vielleicht mal einen Apfel esse, was ist mein Gewinn? Ja, dass ich gleichzeitig Vitamine habe. Ja, auch Fruchtzucker, aber auch Vitamine. Das heißt auch Nährstoffe. Weil in Schokolade ist halt relativ wenig Nährstoff, während in Obst zum Beispiel auch Fruchtzucker, ja, aber halt gleichzeitig auch Vitamine und Nährstoffe. Das heißt, das ist dann immer die Frage. Ich finde, jeder Mensch kann für sich selbst abwiegen, was möchte er essen, was tut ihm gut, was tut ihm nicht gut. Die Frage ist immer nur, was ist mein Ziel? Und wie komme ich meinem Ziel nahe? Und wenn jetzt zum Beispiel mein Ziel ist, ich fühle mich gerade nicht wohl in meiner Haut, weil ich habe zum Beispiel Übergewicht, mit dem ich mich selbst nicht wohlfühle, weil es gibt ja auch viele übergewichtige Menschen, die sich super wohlfühlen, ja, dann dürfen die ja so bleiben. Aber wenn ich gehe jetzt davon aus, zu mir kommen Leute, die sich nicht wohlfühlen in ihrer Haut, weil sonst würden sie nicht zu mir kommen. Und was wollen die? Die wollen abnehmen. Jetzt ist die Frage, möchte ich abnehmen mit Verzicht oder möchte ich abnehmen, indem ich mich trotzdem gut fühle, indem ich trotzdem alles essen darf, aber einfach selber gar nicht mehr so oft zu Lebensmitteln greife, die meinem Ziel nicht dienen. Und das ist genau der Unterschied für mich. Ja? Und das ist für mich eben auch bei mir selbst, ja, ich nasche noch, nein, ich esse keine 3 Tafeln Schokolade mehr pro Tag, ja? Weil ich einfach gar nicht mehr die Lust drauf habe. Weil mein Unterbewusstsein jetzt weiß, ein Stück Schokolade schadet dir nicht, aber 3 Tafeln sind vielleicht nicht so optimal. Ja? Und das ist so für mich das Wichtige dran.
Das heißt, für mich klingt das jetzt so, wenn jetzt zu mir Klienten kommen und so ein bisschen sich informieren, was ist eigentlich intuitive Ernährung, was sind Glaubenssätze und da dann schon ganz viel wissen und erkennen und vielleicht trotzdem es schwierig ist, diese alten Muster, die sie zwar jetzt kennen und erkannt haben, zu verändern. In dem Fall könnte es dann eigentlich sinnvoll sein, zu dir zu kommen.
Ganz genau. Also das hast du jetzt wirklich sehr schön am Punkt gebracht, weil genau das ist es. Wir wollen Gewohnheiten verändern und ich habe alle Leute. Ich habe Leute, die es vorher noch nicht wissen. Ich habe aber noch mehr Leute, die es eben vorher schon wissen, was ihre Themen sind, weil ich auch sehr viel mit Ernährungsberatern zusammenarbeite und die mir teilweise ihre Klienten auch weiterschicken. Die arbeiten mit ihnen schon aus, okay, was ist jetzt mein Thema, was möchte ich verändern? Und dann holen sie sich bei mir quasi nur noch diese extra Unterstützung, dass wir auch im Unterbewusstsein quasi verankern, was möchte ich in Zukunft haben.
Jetzt habe ich oft das Gefühl, also zu mir kommen ja ganz oft Frauen, die zwar einerseits wissen, was ich tue und intuitive Ernährung und Körperakzeptanz und trotzdem ist da ja oft immer dieser Wunsch nach dem Abnehmen da. Und mein Gefühl ist und auch meine Erfahrung, dass mit diesem Abnehmen ja in unserer Gesellschaft ja was ganz anderes verbunden ist. Wenn ich dann abgenommen habe oder wenn ich dann so bin, wie mich die Gesellschaft vielleicht gerne hätte, dann bin ich glücklich. Und das ist ja dieses, finde ich, das Schwierige, weil ich bin ja nicht dann glücklich. Das ist so wie, wenn ich das Haus habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich das Auto habe, wir sind ja immer nur dann glücklich und selten im Hier und Jetzt. Wie erlebst du das bei deinen Klienten, die vielleicht auch den Wohlfühlgewichtskurs, weiß ich nicht, ob du die alle immer kennst oder wenn auch vielleicht zu dir in der Praxis kommen und sagen, eben sie würden gern abnehmen. Ist das dann oft Thema, dieses dann bin ich glücklich oder was ist da so deine Erfahrung damit?
Also meine Erfahrung ist, dass es natürlich ganz, ganz oft ein Selbstliebe-Thema ist, das dem zugrunde liegt. Ich habe das auch schon oft, also wir kennen ja alle so diese Frauen, die wir anschauen und uns denken, die hat eine perfekte Figur und genau diese Frau sagt dann, na, ich habe 5 Kilo zu viel, ja, wo sich jeder Außenstehende denkt, bitte, wenn ich deine Figur hätte, dann wär ich glücklich, ja, genau der Satz nämlich, dann wäre ich glücklich, aber Glück hat nichts mit Körpergewicht zu tun. Glück hat damit, in meinen Augen, damit zu tun, wie fühle ich mich in meinem Körper und das hat natürlich sehr viel mit Selbstliebe und Selbstakzeptanz zu tun. Dass es jetzt aber Menschen gibt, die zum Beispiel, ich nehme jetzt irgendeine Zahl, 100 Kilo haben und sagen, ja, ich hätte aber lieber 70 Kilo, weil ich kann mich nicht bewegen, ich fühle mich nicht mobil, ich fühle mich nicht vital, ich merke, dass mir mein Übergewicht schadet, dann natürlich kann das schon zum Glück beitragen, wenn ich abnehme. Ja? Wenn ich aber jetzt glaube, dass das Abnehmen alleine mein Glück macht, dann würde ich sagen, nein. Also Abnehmen kann natürlich zum Glückfaktor beitragen zu einem gewissen Punkt, ja, gerade dann, wenn ich mich ungesund fühle. Ja. Aber ich kenne ganz viele übergewichtige Menschen, die sich nicht ungesund fühlen, die Sport machen, die sich bewegen, viel mehr als viele Leute, die eine sehr gute Figur haben und die vital sind und sich auch gesund ernähren und trotzdem übergewichtig sind. Auch das gibt es ja. Ja, also das möchte ich nicht so über den Kamm scheren. Ich finde, da muss man wirklich sehr in die Tiefe schauen, was ist beim jeweiligen Menschen das die Wurzel des Problems und dort dann ansetzen.
Das heißt, wenn sich jetzt eine von unseren Zuhörerinnen denkt, so, ich möchte mir jetzt die Bibliothek von der Christina mal durchschauen, Selbstliebe, Selbstwert, die Informationen gibt es dann natürlich in den Shownotes und denkt sich dann, ja, irgendwie würde ich gern, aber ich traue mich nicht so ganz, weil da sich vielleicht auch fallen zu lassen oder online oder was sagst du den Menschen oder Frauen vor allem, die uns wahrscheinlich zuhören, die zwar neugierig sind, aber nicht ganz genau sich trauen, vielleicht die erste Online-Hypnose mal für sich zu gönnen eigentlich?
Also ja, diese Hemmung ist völlig verständlich, vor allen Dingen ja auch deshalb, weil ja sehr, sehr viele Menschen ein völlig falsches Bild von Hypnose haben. Also ich hoffe, dass ich ja dadurch jetzt auch mit unserem Interview schon ein bisschen beitragen konnte, dass diese Hemmungen ein bisschen weniger werden, weil man ein Verständnis dafür bekommt, was ist denn Hypnose überhaupt. Und sich fallen lassen ist für sehr viele nicht einfach. Also es ist vollkommen unabhängig davon, ob das jetzt bei einem Körpertherapeuten ist, ob das bei einem Psychotherapeuten ist. Sich fallen lassen, das braucht am Anfang immer ein bisschen Überwindung. In Wirklichkeit doch ist es doch so wie bei allen neuen Dingen, die wir tun. Ganz viele neue Sachen brauchen beim ersten Mal Überwindung, dafür, dass wir dann feststellen, wow, das war voll super. Und selbst wenn wir feststellen würden, nein, das ist nichts für mich, auch vollkommen okay, aber dann können wir es sagen, weil wir es probiert haben. Und das ist eben so ein Punkt. Ich würde sagen, genau deshalb ist es so wichtig zu wissen, dass man sich ja auch in der Hypnose nicht fallen lassen muss im Sinne von Kontrolle verlieren. Ja? Du darfst dich vielmehr einfach sicher halten und während dein Nervensystem zur Ruhe für dich kommt. Also es ist kein Kontrolle verlieren, aber man muss natürlich mal ausprobieren, um das selbst bestätigen zu können.
Gibt es da sonst noch irgendwelche typischen Themen, mit denen Frauen zu dir kommen, gerade so ums Thema Selbstwert, Ernährung, Körper?
Also eines der Themen, die ich wirklich sehr oft in meiner Praxis habe, ist Selbstvertrauen. Dieses Gefühl, dass das macht doch schon auch ein bisschen unsere Gesellschaft, die uns Frauen immer so ein bisschen versucht, kleiner zu halten, habe ich das Gefühl manchmal. Ja, also es ist egal, ob es in der Berufswelt ist, wo es einfach immer noch oft so ist, dass Frauen für dieselbe Tätigkeit sozusagen weniger verdienen. Wobei da ja auch, was ich sehr oft beobachte, das Thema ist, also ich habe auch einige Personalchefinnen bei mir und da haben wir dieses Thema oft aufgegriffen und auf das möchte ich jetzt doch gerne eingehen, weil ich es ein sehr wichtiges Thema finde. Viele Frauen beklagen sich, oder ich nenne es jetzt mal beklagen sich darüber, dass sie weniger verdienen für den gleichen Job. Jetzt sagen ganz viele von diesen Personalchefinnen, bei uns verdienen alle das, was sie sich aushandeln. Und da sind wir jetzt wieder beim Selbstwertthema. Wie viel bin ich mir denn wert, dass ich verlange an Gehalt? Weil kein Personalchef dieser Welt wird sagen, nimm das, obwohl du auch mit weniger zufrieden wärst. Und das ist das Problem, das ich bei vielen Frauen sehe. Sie haben einfach nicht den Mut hinzugehen und zu sagen, ich möchte das verdienen. Und natürlich verdienen sie dann weniger. Ich möchte jetzt nicht sagen, sie sind selbst schuld dran. Ja, also davon bin ich weit entfernt. Aber mir ist schon auch wichtig, dass man dafür ein bisschen ein Verständnis entwickelt. Der Personalchef gibt einem immer das Gehalt, was man einfordert. Und wenn man nicht für seine Qualifikationen einsteht und sagt, das kann ich, dafür möchte ich auch entlohnt werden, dann werde ich möglicherweise weniger verdienen, als mir zusteht. Und das ist ein Selbstvertrauen zum einen, Selbstvertrauen-Thema, sehr viel Selbstwert-Thema. Und daran arbeite ich mit vielen, vielen Frauen und spannenderweise verdienen die nachher alle mehr. Weil die dann wirklich den Mut haben, einfach hinzugehen und zu sagen, ich mache die und die Arbeit, ich mache das seit 5 Jahren gut. Ich möchte jetzt eine ordentliche Gehaltserhöhung. Und das macht halt schon, ich finde das dann immer so schön, diese Rückmeldungen. Ja, also es macht sehr viel in dem Bereich auch aus.
Gibt es jetzt eigentlich irgendwen, für den Hypnose oder Tiefenentspannung gar nicht geeignet ist?
Also wenn du jetzt von Tiefenentspannung sprichst, dann reden wir jetzt ja immer von hypnotischer Tiefenentspannung, weil es gibt ja auch viele andere Möglichkeiten, sich tiefen zu entspannen. Zum Beispiel bei einer Entspannungsanwendung bei mir am Massagetisch mit ätherischen Ölen ist auch tiefenentspannend. Natürlich nie so sehr wie Hypnose. Also Hypnose selbst, und dabei ist es egal, ob es eine Themenhypnose ist oder eine Tiefenentspannungshypnose, ist nicht für Epileptiker geeignet. Das ist mal ganz wichtig, weil Hypnose bei einem Epileptiker mitunter epileptische Anfälle auslösen kann und das wollen wir natürlich nicht. Hypnose ist auch nicht für Menschen mit starken psychischen Erkrankungen geeignet, wie zum Beispiel Borderline oder Schizophrenie oder starken Psychosen, weil da kann die Hypnose einfach auch Dinge auslösen, mit denen ein Hypnotiseur dann mitunter einfach so nicht umgehen kann. Genau, das sind eigentlich die einzigen beiden Bereiche, die mir einfallen. Hypnose ist auch nicht geeignet für stark alkoholisierte Menschen oder Menschen unter Drogeneinfluss.
Jetzt haben wir ja, finde ich, schon ganz, ganz viel eigentlich gehört. Und jetzt würde mich noch so interessieren, weil du ja auch sehr viele Ausbildungen hast und Verschiedenes anbietest. Wie siehst du generell so das Zusammenspiel aus auch Therapie, Psychotherapie, Coaching, Hypnose, Körperarbeit? Wie kann sich das sinnvoll ergänzen?
Also sehr viele meiner Klienten machen zusätzlich zu Hypnose, Coaching oder Therapie, beziehungsweise zusätzlich zur Therapie Hypnose. Und ich arbeite auch mit sehr vielen Psychotherapeutinnen zusammen, die mir bei bestimmten Themen einfach auch ihre Klienten weiterschicken, weil sie da einfach auch merken, da wäre jetzt Hypnose sicher sinnvoll, um weiterzukommen. Und das ergänzt sich sehr, sehr gut. Und auch Körperarbeit ist ja ein wundervolles Werkzeug, um körperliche Blockaden zu lösen, die wir ja bei einer Therapie oder bei einer Hypnose nicht anschauen sozusagen. Und ich bin halt der Meinung, dass unser Körper, Geist und Seele ein Zusammenspiel ist. Und gerade bei meinen Entspannungsanwendungen habe ich viele Leute, die dann dazwischen immer wieder mal Hypnose machen und dann wieder Körperarbeit. Also je nach Thema und je nachdem, wo ich dann das Gefühl habe, das braucht man jetzt, empfehle ich das dann natürlich auch. Und wer was braucht, ist einfach sehr individuell. Grob gesagt kann man sagen, im Grunde braucht jeder Mensch irgendwann in seinem Leben bei dem er nochmal Unterstützung. Ja, ob das jetzt körperliche ist oder emotionales oder wahrscheinlich sogar beides, das sei dann dahingestellt. Aber ich finde es auch sehr gut, dass mittlerweile die Menschen so offen dafür sind.
Ja, ich finde auch, also das ist halt auch meine persönliche Erfahrung, auch mit meinen Ausbildungen zu sagen, es gibt nicht diese eine Methode oder selten oder vielleicht gibt es die irgendwann einmal, ich weiß es nicht, ich habe sie noch nicht kennengelernt, die so das Allheilmittel ist, sondern auch ich habe so meinen Bauchladen und wenn ich ein bestimmtes Thema habe, dann überlege ich einmal, meistens mittlerweile auch ganz intuitiv, was braucht es denn für das Thema, damit es jetzt leichter werden darf. Also ich mag ja auch immer das Bild vom Puzzle und man muss ja oft gar nicht wissen, wie das Puzzle fertig ausschaut oder kann ja auch ein Zusatztool dazu kaufen oder wie auch immer. Also das eine ist natürlich, ich mag die Transaktionsanalyse total gerne, weil sie nicht nur eine Gesprächstherapie ist, sondern auch mit diesen Aufstellungsarbeiten und auch in meiner Geschichte mit meiner Essstörung, ich auch ganz viel Körperarbeit und auch die Entspannung. Und die Entspannung, eben wie gesagt, ich kann es nur nicht zu oft erwähnen, Entspannung ist für jeden was anderes, auch in jedem Moment. Und ich finde das total schön und offen von dir, wie du das vorher gesagt hast, so na, in der tiefen Entspannung selber, da kann ich mich eigentlich gar nicht so entspannen, ist ja auch total ehrlich zu sagen, aber danach ist die Wirkung so toll, also dass es unterschiedlich sein darf. Und auch ich kenne das beim Yoga oder bei anderen zu sagen, manchmal so denkt man so, boah, geht gar nicht und trotzdem nehmen wir was mit draus. Also auch wenn man vielleicht ja mehr oft Erwartungen und auch in der vor Ansprüche an uns und die da ein bisschen runterkommen zu lassen und im Hier und Jetzt zu sagen, es ist so, wie es ist. Und ich finde halt, mit deinem Bauchladen bietest du ja auch schon ganz viele tolle Sachen an und finde das total schön, dass wir da auch ich, obwohl ich schon Erfahrung bei dir gesammelt habe, vor allem auch, total viel heute mitgenommen habe, total viel Wissen. Die Kontaktdaten von der Christina findet ihr dann in den Shownotes, auch alle Informationen zu ihren Kursen, sowohl online, wie ihr auch die Christina in der Praxis eben kontaktieren könnt. Ich kann es euch auf jeden Fall nur ans Herz legen, probiert eine Tiefenentspannung aus online. Ich sage nur, Vorsicht, sucht Gefahr. Wenn du jetzt noch was unseren Zuhörerinnen mitgeben möchtest, so als Schlusssatz oder Schlussbotschaft, was wäre das?
Das ist definitiv, wir haben nur ein Nervensystem und wir sollten uns wirklich gut drum kümmern. Also das Nervensystem arbeitet einfach rund um die Uhr für uns und wir dürfen ihm auch gerne was zurückgeben. Und wie gesagt, da finde ich einfach Hypnose eine wunderschöne Möglichkeit dafür. Und Angst haben vor Hypnose braucht man wirklich überhaupt nicht. Ich würde ja sagen, wenn man Angst hat, geht man zur Hypnose, weil die Angst kann man bei der Hypnose recht leicht wegbekommen. Aber man muss es einfach mal ausprobieren. Macht euch selbst ein Bild. Ihr habt nichts zu verlieren, wenn ihr einmal einfach ausprobiert. Meldet euch auch sehr gerne bei mir, wenn ihr Fragen habt. Ich beantworte sehr, sehr gerne alle eure Fragen. Und ja, das ist mir wichtig, dass man Hypnose in der heutigen Gesellschaft einfach wegbringt von diesem Show-Hypnose, von diesen Fernsehfilmen, die man teilweise kennt, und hin zu einem wirklich wundervollen therapeutischen Werkzeug, mit dem man sehr viel bewirken kann.
Das war das Interview mit der Christina über Tiefenentspannung und Hypnose. Wenn ihr jemanden kennt, der die Folge auch hören sollte, dann teilt die Folge und bewertet den Podcast, damit mehr Frauen die Wirkungen über Tiefenentspannung und Hypnose erfahren dürfen. Das war's mit dieser Folge. Bis bald, bis zur nächsten Folge. Du bist wertvoll und einzigartig, genauso wie du bist. In Beziehung mit dir und deinem Körper. Deine Jacqueline.